Ja, liebe Freunde, vielleicht noch ein Vers zum Römerbrief. Es gab ja früher nicht die Kapiteleinteilung und dann wollte ich auf den ersten Johannesbrief zu sprechen kommen. Nämlich, wir haben ja versucht, gestern abzuschließen, auch die Zeit etwas überziehend. Entschuldigt das schreckliche Partizip, sind wir also bis Ende von Kapitel 4 gekommen. Und in Kapitel 5, Vers 1 wird jetzt wiederum so eine Heilstatsache, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben, die aber doch die große Ausnahme ist, ganz bewusst einleitend vorangestellt. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den wir auch Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Also jetzt ist etwas geschehen, wir sind gerecht geworden. Das Thema ist ja das Römerbrief, der Gerechte wird aus Glauben leben, die Rechtfertigung und nachdem er aufgezeigt hat, wie der Mensch in sich keine Hoffnung hat, Gott macht dich gerecht und jetzt ist es geschehen und das sind jetzt Tatsachen, ist nicht etwas Zukünftiges, nicht etwas, was man irgendwie noch in dem Sinne erhoffen muss, sondern was schon festgemacht ist. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und haben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Jetzt ist es allerdings so, liebe Freunde, liebe Geschwister, dass in der Nachfolge Jesu nicht immer gleich alles, ja, Wonne und Wohlbefinden ist. Da gibt es manche Kämpfe. Hier steht jemand, dem ist es nach der Bekehrung dreckiger gegangen als vorher. Ich sage es hier ganz ungeschützt, vorher hat mich der Teufel in Ruhe gelassen. Hätte man mir gesagt, ich bin gebunden, dann hätte ich gelacht. Ich habe nämlich nichts mit Okkultismus zu tun gehabt, das war damals auch noch kein Thema. Allerdings bin ich in die Astrologie reingerutscht und ich habe Horoskope gezeichnet vor meiner Bekehrung. Und ich war ja viel zu sehr naturwissenschaftlich geprägt und das habe ich versucht, von der Astronomie her die Astrologie zu erklären. Und ich habe sogar noch zwei Horoskope nach meiner Bekehrung gezeichnet. Also man nimmt das Alte mit hinüber. Und wäre das Christentum damals schon so zeitgeistselig gewesen wie heute, es gibt ja heute inzwischen christliche Astrologie und alles, wir haben Arbeitskreis evangelikale Homosexueller, wir haben alles heute in unseren Tagen. Irgendwann haben wir auch noch evangelikale Moslems, wenn das so weitergeht. Ist kein Problem mehr, heute alles miteinander zu vermischen. Wie zum Beispiel damals wusste jeder, dass die katholische Kirche eine falsche Kirche ist. Ich brauchte nicht da Unterlagen mitzunehmen, um aufzuzeigen, dass, wie Ian Paisley sagte, no hope in the Pope, ja, keine Hoffnung im Papst ist. Und wiederum, wenn ich das so deutlich sage, wir unterscheiden zwischen Person und Lehre. Mormonen sind prächtige Leute. Mir sagte mal ein Bibellehrer aus Amerika, seine besten, seine diszipliniertesten und lernwilligsten Schüler waren Mormonen. Und dann hat er mit ihnen mal eine Bibelarbeit gemacht, schau her, das sagt die Bibel, das lernt die Kirche der Mormonen. Und das ist ja wie Tag und Nacht. Und dann war ihre Antwort, wir können uns nicht vorstellen, dass unsere Eltern, die so lieb sind und uns so ein Vorbild betrogen sind. Also wir unterscheiden zwischen Person und Lehre, das sind oft ganz liebe Leute, aber lehrmäßig trennen uns da Abgründe. Und was dann geschehen ist, ich hatte keinen Frieden mehr, obwohl es mir eben der Geist dieser Welt sehr naturwissenschaftlich, Anführungszeichen, erklärt hat. Ich hatte keinen Frieden mehr. Und dass ich gebunden war, das merkte ich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich Jesus wirklich nachfolgen wollte. Vorher schien alles bestens. Und durch Gottes Gnade ist es dann eben so gekommen, dass ungefähr ein Jahr nach meiner Bekehrung ich im Beisein eines Bruders das wirklich mal bekannt habe. Ich habe ihm ja so am Rand erzählt, ich habe früher mal Astrologie gemacht. Und da hat er mich mit heiligen Ernst gestoppt. Heute wird ja alles verharmlost. Akupunktur, kein Problem. Yoga, kein Problem. Autogenes Training, kein Problem. Mandala, mal unsere Kinder auch inzwischen in frommen Kreisen. Alles verharmlost, alles kein Problem. Und statt stille Zeit machen wir jetzt Fantasiereisen. Und statt Gebet, Atemübungen und so weiter. Und inzwischen wird auch Yoga empfohlen, um die Kinder ruhig zu stellen, denn wir haben ja jede Menge Zappelfilippe, jedes fünfte Kind schon verhaltensauffällig und die Lehrer klagen und so weiter und so fort. Und wenn ihr wollt, das, womit mich dieser Bruder gestoppt hat, in heiligen Ernst, war so eine Art, wenn ihr so wollt, eine Art Reden Gottes, eine Art prophetisches Reden, nicht mit so spricht der Herr, sondern was du gemacht hast, ist Gott ein Gräuel, hat er mir gesagt, in heiligen Ernst, es war wirklich ein Reden Gottes. Da musst du Buße tun. Sag ich, ja, Walter, lass uns beten. Und da habe ich das erste Mal, obwohl innerlich mich ja schon längst distanziert hatte, im Beisein eines Zeugen von der Astrologie, habe darüber Buße getan. Ja, habe gesagt, vergib mir. Da merkte ich, irgendwas wich. Denn mein Leben, das erste Jahr, das war so eine Fieberkurve. Rauf, runter. Rauf, runter. Und ich bin der Nachtmensch, am Abend ging es mir gut, am Morgen bin ich halber Atheist. Er dachte, Alexander, du spinnst. Du bildest dir das nur ein. Und ich war ja mal Atheist. Ich hab Leute getroffen, die hatten nie Probleme. Mir sagt mal jemand, du, dass es einen Schöpfer gibt, ist für mich völlig klar. Sag ich, sehr dankbar. War für mich überhaupt nicht klar. Und dahinter steht ja mehr. Die Bibel spricht ja von Dämonenlehren und das kann ganz schön da sich festbeißen. Und deswegen hat mich ja gerade zu Beginn auch so sehr die biblische Prophetie getragen, denn man kann sich Gefühle einbilden, alles Mögliche, da gibt es ja auch ein suggestives Potenzial, aber ich habe mir ja nicht eingebildet, die Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, wie zum Beispiel die Zerstreuung der Juden oder ihre Sammlung. Und ihr habt ja gehört von diesem Mann da von Persien, wir hatten früher den Spruch, ihr habt ja Sinn für Humor, nicht? Es sprach der Scheich von Teheran, ich lasse niemanden an den Teheran. Ihr wisst ja, Teheran, die Hauptstadt von Iran oder Persien, das kann man heute auch nicht mehr voraussetzen, dass das bekannt ist. Und das haben wir dann abgeändert, es sprach Ahmadinejad vom Iran, ich lasse niemanden ans Uran heran. Und das stimmt ja wörtlich. Also das ist nur so ein Wortspiel. Und da versuche ich manchmal den Leuten zu zeigen, das ist jetzt alles noch der Beginn des Anfangs der Einleitung, wie aktuell die Bibel ist. Denn ihr wisst ja, der Mann hat ja gesagt, der Zionismus ist ein Schandfleck, eine Welt ohne Zionismus ist eine bessere Welt, der Holocaust ist ein Märchen. Er sagt ganz offen, was Hitler damals ja noch etwas verborgen propagiert hat, weg mit den Juden. Und da sieht man auch die Heuchelei und Schizophrenie dieser Welt. Da sagen sie immer, wie konntet ihr damals zuschauen und wie war das nur möglich und warum habt ihr nicht protestiert? Ja, was ist heute? Der Mann sagt es ja ganz offen. Und da setzt man sich immer noch am Verhandlungstisch. Und da frage ich die Leute, wo steht das, dass der diesen Wunsch hat, Israel auszutilgen? Hat jemand eine Ahnung? Ist jemand soweit bibelfest? Und das ist für mich immer die Faszination des prophetischen Wortes, dass es vorausgesagt wurde, dass es sich erfüllt. Und das ist nun Geschichte, das ist nicht Einbildung. Wie gesagt, Gefühle, da kann man sich vieles einbilden. Psalm 83, drei Jahrtausende ist das alt, ein Psalm Asafs. Und da beginnt er mit einem Klagelied, der Thomas lächelt wie ein Insider. Gott schweige doch nicht, Gott bleib doch nicht so still und ruhig. Das ist doch vielleicht ein Ruf, der manch einem bekannt ist. Warum schweigt Gott immer noch? Zum Beispiel, wenn man das mitbekommt, es wird ja keine Glaubensrichtung so verfolgt, unterdrückt, diskriminiert wie die christliche. Das hat sich unwahrscheinlich geändert. In den letzten Jahrzehnten und an erster Stelle von diesen Ländern in Sachen Christenverfolgung steht Nordkorea. Und das ist ja jetzt, wann war der Koreakrieg? 55 bis 53, ist jetzt schon mehr als 50 Jahre. Und das ist Nachfolge Jesu wirklich ein Preis, gewöhnlichen Todesurteil. Wenn man den geliebten Führer Kim Il-sung, dessen Statuen da überall vergoldet stehen, nicht anbetet. Wenn man da steht in der Reihe, da geht es dann ähnlich wie im Buch Daniel, wenn man sich vor diesem goldenen Bild da in der Ebene Dura, wenn man sich davor nicht niederwirft, da fällt man ja auf. Und dann kommt man in diese Straflager und dann werden dort die Gefangenenwärter noch besonders belohnt, wenn sie die Christen besonders misshandeln. Und Gott schweigt, immer noch. Also aus unserem Blickwinkel her, was dort wirklich geschieht, da ist ja auch eine Koreanerin dadurch zum Glauben gekommen, die mal mit eine glühende Kommunistin war. Sie hat das so beeindruckt, dass kein einziger bereit war, trotz schlimmster Drangsaleien den Glauben abzuschwören. Und hat sie gedacht, wenn das alles nur eine Illusion ist, wieso halten die da bis zum buchstäblich sichtbaren, schrecklichen Ende daran fest? Das Blut der Märtyrer, das Same der Kirche, sagte der Kirchenvater Tertullian. Gott schweige doch nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Und wir leben wirklich in einer Zeit, wo die Feinde unseres Herrn immer frecher auftreten. Die Moslems, die hauen auf den Tisch, die Christen können immer mehr zurückstecken. Und nicht nur die, und was an Gotteslästerung läuft und so weiter. Denn siehe, deine Feinde toben, die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk, also Israel, damals sichtbar, Terroranschläge, gibt natürlich auch geistlich, halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sein, des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Wörtlich. Wörtlich, Ahmadinejad. Und andere, und Hisbollah und Hamas und wie die alle heißen, steht in ihrer Grundcharta, dass das Volk Israel keine Existenzberechtigung hat. Und mit denen soll sich Israel dann verhandlungsmäßig an den Tisch setzen. Und da sieht man, wie eigentlich dieser weltweite Antisemitismus, den es eigentlich schon immer gab, sich heute als Antizionismus tarnt, aber im Prinzip das Gleiche ist. Also die Nachfolge Jesu ist nicht immer jetzt Honiglecken, immer nur Tabors Höhen, Verklärung und Jubel. Und da gibt es ja dieses Lied, immer fröhlich, immer, alle Tage Sonnenschein und so weiter. Ja, ist ein schönes Lied, aber die Wirklichkeit, die sieht oft anders aus. Und da habe ich mal einen Beitrag gehört über den ersten Johannesbrief. Und zwar von einem Pastor einer Mega-Gemeinde in Kalifornien und einer der wenigen, der die Mega-Gemeinde gebaut hat, nicht auf Unterhaltung und Spaß und Entertainment, sondern auf dem Worte Gottes. Und er hat berichtet, wie er früher mehr so Textprediger war, nein, Themenprediger, und dann hat ihn der Geist Gottes geführt, immer mehr die Bibel zu predigen, und zwar fortlaufend. Und das hat Gott unglaublich beglaubigt. Und man wusste, wenn er jetzt Hebräer 5 gepredigt hat, dann wird er die nächste Woche Hebräer 6 predigen. Und dann hat er seinen Leuten, seiner Gemeinde, und das sind ein paar tausend Leute, aufgetragen, wir werden über den ersten Johannesbrief sprechen und lest nach, warum der geschrieben wurde. Und dann kamen sie beim nächsten Mal zusammen und haben tatsächlich, die meisten nehme ich an, oder alle richtig gesagt, wir haben drei Gründe. Und die wollen wir uns anschauen. Kapitel 1, Vers 4, das schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen werde. Also erster Grund, damit unsere Freude vollkommen werde. Dann Kapitel 2, Vers 1, meine Kindlein, es ist dieses Lutherdeutsch, man sollte eigentlich schreiben Kinder in dem Fall. Ich schätze ja sonst Luther mit seiner Sprachgewalt, und sogar Goethe, der nun wirklich kein Gläubiger war, sagte, wir wissen nicht, dass wir Luther verdanken. Er hat in gewisser Hinsicht die deutsche Sprache geschaffen. Das Wort Geheimnis ist eine Lutherschöpfung. Das hat er kreiert, dieses Wort. Und das müsste sagen, meine Kinder, solche schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also ist geschrieben worden, damit wir nicht sündigen. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und dasselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich bin sehr dankbar für diese klare Aussage, weil es gibt Leute, die sind so exklusiv und so fixiert, dass Jesus starb nur für die Auserwählten. Und das reduziert meiner Ansicht nach das Kreuzesopfer unseres Herrn. Dieses Wort, es ist vollbracht, die Telestai, das war die Tilgung des Schuldbriefs. Und nicht nur eines Einzelnen, nicht nur der Auserwählten, sondern in gewisser Hinsicht der ganzen Welt, obwohl ich bin kein Allversöhner. Das ist nicht ein Automatismus, das ist so wie ein Scheck und den muss ich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist so wie eine Schutzimpfung, die nützt mir gar nichts, wenn sie da ist, ich muss sie selber applizieren. Sonst kann die beste Impfung, die dich wirklich vom Tode retten könnte, dich nicht bewahren. Und wer weiß, was ist der dritte Grund, warum der Brief geschrieben wurde? Wer wagt noch einen Vorschlag?
2,12.
Oh, jetzt wird es interessant. Was steht denn da?
Ich schreibe euch, die Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben
sind. Naja, da kann man jetzt... Also es ist so... diese Formulierung, solches schreibe ich euch, und da kommt dann im Griechischen noch das Wort hina, damit. Aber ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind. Es ist also nicht die, genau diese Formulierung, aber es ist schon in dieser Linie. Also können wir auch noch als Bereicherung mit hineinnehmen. Ich schreibe euch. Denn die Sünden sind euch vergeben. Also ich hätte sagen müssen, ich schreibe euch damit. Und wo haben wir das? Nochmal so eine Formulierung? Ja, dann haben wir natürlich dann auch noch Vers 26. Solches habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Da steht es also ähnlich. Aber jetzt die dritte Stelle, wo es also schwarz auf weiß heißt, solches schreibe ich euch damit. Und das ist fast der wichtigste Punkt.
5,13.
Ja. 1. Johannes 5,13. Solche schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und jetzt kommt das eigentlich Aufregende oder das, was mich da angesprochen hat. Jetzt hat dieser Pastor, und er hat ja ein Beobachtungsfeld groß genug, als Pastor einer Megagemeinde, hat er beobachten können Folgendes. Wenn Leute zu ihm kamen und sagten, lieber Bruder, mir fehlt wirklich Freude in der Nachfolge. Seine Antwort ließ einen ersten Johannesbrief. Der Nächste kam und sagte, du, ich habe nicht wirklich Sieg, ich falle immer wieder auf die Nase, ich sündige, lies 1. Johannesbrief. Und andere kamen und sagten, du, ich habe nicht wirklich Heilsgewissheit. Seine Antwort, lies 1. Johannesbrief. Und dann hat er beobachtet, dass der Brief dann tatsächlich das verwirklicht hat, was hier steht, dass die jetzt nicht einfach so oberflächlich gelesen haben, sondern mit einem offenen und durstigen Herzen jetzt bewusst diesen Brief gelesen oder sich da tiefer hineingearbeitet haben, dass der Brief genau das bewirkt hat, was hier geschrieben steht. Die weniger Freude hatten, auf einmal hatten die wirklich immer mehr Freudigkeit. Und die praktisch kaum Sieg kannten, immer wieder auf die Nase fielen, auf einmal sind die geistlich erstarkt. Und die keine Heilsgewissheit hatten, auf einmal bekamen die immer mehr diese Zuversicht. Ich nehme an, nicht über Nacht, aber in einer Art Wachstumprozess. Die Bibel spricht ja von Frucht und Wachstum. Und wenn man kleine Kinder hat, ja, und man schaut, ob die wachsen, ja, man vergleicht es am nächsten Tag, da sieht man gewöhnlich keinen großen Unterschied. Aber eben im Laufe der Zeit ist eine kontinuierliche Zunahme festzustellen. Und genau das hat er beobachtet. Und das hat mich dann doch sehr angesprochen. Und liebe Freunde, ist ja auch heute nicht mehr selbstverständlich, denn wir leben in einer Zeit, wo ja das Wort systematisch abdankt und man diesen Mangel dann ersetzt durch alle möglichen Techniken. Und ich habe es ja, glaube ich, davor gelesen, wo ich das Buch vorgestellt habe, Gefährliche Stille, wie dieser eine Pfarrer da zu dieser Exerzitientagung kommen sollte, ohne Bibel, aber dafür Atemübungen. Und Wort Gottes brauchen wir auch nicht mehr, denn wir haben inzwischen hörendes Gebet. Und das ist ja eine ganz subtile Falle. Dann ist das das gegenwärtige Wort und dann ist die Bibel das vergangene Wort und dann ist es ein altes Buch und mehr will nicht der Geist dieser Zeit. Da bist du geistlich unterernährt. Dann leidest du an geistlicher Anorexia nervosa, an geistlicher Magersucht, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und jetzt zum ersten Johannesbrief noch folgende Einteilung. Das sieht auf den ersten Blick aus, als wäre das eine Art Widerspruch, also nicht Widerspruch, als wäre da eine Art Wiederholung, als wäre das in eine Art Kopierschleife hineingeraten und er schreibt praktisch mehr oder weniger das Gleiche, nämlich in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, liebe Kindlein, ich schreibe euch, also wieder liebe Kindlein, also Technia. Technon ist einfach das Kind. Denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Das ist jetzt das, was wir auch aufgezeigt haben im Römerbrief. Jedes Kind Gottes ist befreit von der Schuld der Sünde. Macht der Sünde ist ein anderes Thema. Und die sogenannte Heiligung. Und die Sünden sind euch vergeben. Du bist Technion, also Singular, Einzahl, weil die Schuld ist geklärt, die Schuldfrage. Trennung von Gott. Das Wort Sünde geht ja an seine Wurzel zurück auf Sund und das heißt Trennung, jedenfalls in der deutschen Sprache. Und das ist die Realität. Die Trennung von Gott. Gott ist nicht mehr präsent, ist auch kein Thema mehr für diese Gesellschaft und schweigt. Also, Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Und jetzt gibt er eine dreifache Einteilung. Sonst hat die Bibel die Einteilung nicht, wie es heute üblich ist, charismatisch und evangelikal, sondern fleischlich und geistlich. Das ist die biblische Einteilung. Und die Gemeinde, die die meisten Gaben hatte, jedenfalls das meinte, das ist die einzige, die Paulus fleischlich nannte, die Korinther. Ihr seid Sakikoi, ihr seid fleischlich. Und genauso sieht es ja heute aus. Jede Menge Charismen ist ja das Hauptthema geworden und Angleichung an den Zeitgeist. Und man ist bestimmt nach den Maßstäben dieser Welt und immer weniger nach den Maßstäben des Wortes Gottes. Aber jetzt hier diese Kinder, und er bringt eine dreifache Einteilung. Er bringt Väter, Jünglinge und, jetzt sage ich dazu, kleine Kinder. Im Griechischen ist das eindeutig, die Paideia, aber hier im Deutschen in der Übersetzung nicht ganz so glücklich. Also ich schreibe euch Vätern, Vers 13, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Also er gibt jetzt diese Dreiteilung und sagt immer einen kurzen Kennzeichensatz dazu, um dann das weiter aufzufächern. So wie wenn jemand, der eine Einteilung macht, also erstes Thema irgendwas und darunter eine kennzeichnende Bemerkung und dann nächstes Thema wieder eine kennzeichnende Bemerkung und dann werden die einzelnen Bereiche aufgegriffen und näher erläutert. Also ich schreibe euch Vätern, denn erkenne den, der von Anfang ist. Punkt. Mehr sagt er nicht und das wiederholt er dann und sagt nicht mehr dazu, denn einem Vater in Christus braucht man nicht das ABC des Glaubens beibringen. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden und ich habe euch Kinder geschrieben. Also da würde ich jetzt am liebsten sagen, Kindlein, Paideia, also das kleine Kind. Ich habe euch kleine Kinder geschrieben, ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Und jetzt müsste hier eigentlich der neue Vers beginnen. Da sehen wir, dass die Verseinteilung wirklich nicht immer inspiriert ist. Und jetzt geht auf die einzelnen Punkte ein. Jetzt müsste hier eigentlich ein Absatz kommen, ein größerer Abstand, am besten, ja. Und jetzt greift er wieder diese drei Gruppierungen auf. Ich habe euch Federn geschrieben, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Er wiederholt das, was er vorher gesagt hat. Und das war's. Damit sind die Väter gekennzeichnet. Und jetzt, ich habe euch Jünglingen geschrieben. Und da sagte ich jetzt einiges mehr dazu. Und Jüngling, der ist schon auch in gewisser Hinsicht jetzt erwachsen geworden, braucht man nicht zu viel hinzufügen, aber sagt doch einiges von den Versen 14b bis Ende, also bis Vers 17. Ende von Vers 17. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, denn ihr seid stark. Der Jüngling stark und ihr habt den Bösen überwunden. Und das Wort Gottes bleibt in euch und habt den Bösen überwunden. Das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wir haben ja genug Beispiele, wo Leute eben da aus dem geborgenen Raum der Gemeinde kamen oder dem pietistischen Hintergrund und dann sind sie auf evangelikale Hochschulen gegangen, also biblische Bibelschulen muss ich sagen, oder gar Theologie studiert an deutschen Hochschulen und dann war der Glaube ziemlich löchrig geworden. Das Wort Gottes aufgeweicht. Das Wort Gottes bleibt in euch. Mir hatte mal ein, in Österreich, da hat sich da jemand aus so einer halben Satanssekte bekehrt, vorher im Rauschgift. Das war schon erstaunlich, der hatte keine Entzugssymptome. Das ist nicht immer so. Der hat sich bekehrt und das war wie weggeblasen. Also da war der wirklich ein Zeugnis. Der hat mir haarsträubende Dinge erzählt. Und was sich da in dieser unsichtbaren Welt, die für ihn zum Teil realer war als manche Sichtbare vor seiner Bekehrung, was er da alles erlebt hat, was sich da alles abgespielt hat, er sagte, wenn ihm da ein Freund von seiner Sekte entgegenkam in Wien, bevor er den noch gesehen hat von der Nebenstraße, begann sich das schon davon hier irgendwie mit ihm zu unterhalten. Naja, und der sagte mir, wenn er stille Zeit gemacht hatte, 5 Minuten danach war alles weg, konnte sich an nichts mehr erinnern. Er sagt, wenn es ein schmutziger Witz war, das saß. Er hat richtig gemerkt, er ist jemand, der nimmt denn das Wort Gottes weg. Also auch das ist nicht selbstverständlich, das Wort Gottes bleibt in euch. Dann habt ihr beobachtet, es gibt keine Kritik an den heiligen Büchern der anderen Religionen, sei es die Bhagavad Gita, sei es die Veden, die Upanishaden, die heiligen Schriften der Inder, versuch du mal Korankritik, kannst einen Sarg bestellen. Nur die Bibel. Da auf einmal sind sie skeptisch. Das kann man doch nicht so stehen lassen. Und so weiter. Ja, warum? Wer die Bibel von der Welt, kein Hahn, würde es danach krähen und sich groß darüber aufregen, aber weil sie eben Gottes Wort ist und wie ein Haus des Widerspruchs, deswegen muss immer dagegen opponiert werden. Und in Hesekiel Kapitel 5, Vers 6, da habt ihr fast die beste Bündelung. Das ist für mich wirklich ein Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, denn wer sie nicht Gottes Wort, die würde in Ruhe gelassen werden. Aber kein Buch wird derartig dagegen geschäumt. Und auf einmal dieselben Leute, die sonst mit Geistern und Feen und Magiern und Zauberern und World of Warcraft in irgendwelche magischen Dinge hineingeraten können, das alles problemlos akzeptieren und Botschaften aus der jenseitigen Welt und ich weiß nicht was alles und da gibt es jetzt Jedi-Ritter und neue Religionen, aber wenn es auf die Bibel kommt, da wird man auf einmal skeptisch. Nein, also das geht doch nicht und das kann man doch nicht so stehen lassen. Und hier Hesekiel 5, Vers 6, aber Israel, also nichts Neues an der Sonne, widersprach meinen Ordnungen, trieb es schlimmer als die Heiden, war gegen meine Gebote ungehorsamer als die Länder, die ringsumher liegen, denn sie verwarfen meine Ordnungen und wollten nicht nach meinen Geboten leben. Da habt ihr genau die Einstellung des Menschen gegenüber dem Worte Gottes. Widersprach, trieb es schlimmer gegen meine Gebote, verwarfen meine Ordnungen, wollten nicht nach meinen Geboten leben. Also nichts Neues unter der Sonne. wenn man oft sieht, wie in Indien, wie sie da ihre Götzen festhalten, sich daran klammern. Als ich in Birma war, da sah ich ein junges Mädchen, das hat sich vor einer Buddha-Statue, ein Buddha thront immer auf einer aufgerollten Schlange. Also da ist überall die Schlange präsent. Wie sie sich da mit einer Inbrunst hingeworfen hat. Und das war zum Weinen. Diesen Eifer. Oder als man jetzt in in Kambodscha besuchten da auch die Angkor Wat, die größte Tempelanlage der Welt. Und da war ein Stier. Also buchstäblich so ein Kalb, so ein Stier war da als Götze, ein gegossener Stier, und da kniete so ein junges Bärchen davor. Das wird alles akzeptiert. Muss man tolerant sein. Und an das leere Grab darf man nicht glauben. Und jetzt zeigt er die Gefahren der Jünglinge, die schon im Glauben bewährt und sind und stark, aber das ist Gefahr des Stolzes, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, dem bin ich nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was von der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Naja, und das hat sich, Augenlust, das hat sich ja so potenziert, wie er in den Nachrichten, Online-Nachrichten gestern zu lesen war in NTV, dass Generation Vollpornos, völlig selbstverständlich, dass man sich regelmäßig die Pornos anschaut. Jetzt überlegt man, pornografische Filme auch im Sexualkundeunterricht in den Schulen ganz offiziell zu zeigen. Lehnen noch die meisten ab, aber Debatte hat mal begonnen. Also dass dann so eine Generation natürlich mit dem Evangelium nichts mehr anfangen kann, das ist klar. Das hat nichts mit dem Intellekt zu tun, aber da läuft natürlich eine andere Macht. Und mir erzählte mal ein gläubiger Geschäftsbesitzer, er war bei einer Tagung zum Thema Verkaufsförderung, und da sagte ihm der Referent, sagte ihnen dort diesen Geschäftsleuten, der Kunde ist zu 93% vom Gefühl und zu 7% vom Verstand her motiviert. Das wissen die Weltmenschen. Aber unsere Pädagogen, der vernünftige Mensch, der von der Vernunft diktierte Mensch, nein, sagen die Verkaufspropagandisten, der Kunde ist zu 93% vom Gefühl her bestimmt. Und da ist eine emotionale Reaktion, brauche ich ja nicht erklären. Und oft natürlich auch, weil die Christen nicht immer so ein Vorbild waren. Also ich sage manchmal, der beste Beweis, dass die Sache wirklich von Gott ist, ist, dass das Christentum trotz dieser manchmal traurigen Zeugen noch nicht gänzlich verschwunden ist. Denn jede andere Firma hätte mit einem derartig miesen Bodenpersonal längst Konkurs anmelden müssen. Entschuldigt, Anwesende gerne ausgenommen. Ja? Wie Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Da will ich mich selber auch nicht verteidigen, wenn Leute sagen, du pass auf, also so wie du das bringst, dann ist mir das eher eine Anfechtung und so weiter. Sag ich, ja, verzeih. Bin nicht immer allen zum Segen geworden, milde gesagt. Wie viel, das weiß Gott allein. Oft hat man, ohne dass man es weiß, natürlich Leute abgeschreckt. Da kann man auch nur um Vergebung bitten. Paulus konnte noch sagen, ich bin rein von aller Blut. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß von Leuten, denen habe ich die Diskussion gewonnen und den Menschen verloren. Da kann man sich nur vor Gott demütigen. Und dann kommt er auf die Kinder, also die Kindlein zu sprechen, die Paideia, ab Vers 18, und die unterrichtet er bis Ende von Vers 29 am längsten. Klar, wenn jemand noch jung ist im Glauben, der braucht die meisten Lektionen. Die Jünglinge brauchen einiges, aber nicht so viel. Die Väter, da wiederholt er sich nur. Ihr kennt den, der von Anfang ist. Ausschluss. Mehr braucht er da nicht sagen, nachdem er sie vorher eben charakterisiert hat. Habt ihr das verstanden, wie das aufgegliedert wird? Weil das sieht er, ich weiß, im ersten Moment dachte, was ist, hat er sich da wiederholt, was ist da los und so weiter. Und dann Vers 26, solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Wenn du jung bist am Glauben, bist du am meisten gefährdet in Richtung Verführung. Die, die schon bewährter sind in Sachen Stolz, gerade wenn manches gelingt und dann wir sind die Macher und so weiter. Und wenn du jung bist im Glauben, da kommen Leute, die erklären dir, du musst den Sabbat halten und so weiter, andere erklären dir dieses. Und da kann man schnell in gewisse Dinge hineingeraten. Und hier Vers 24, nochmals, wir hatten es ja dann in der Fragestunde schon erwähnt, ganz wichtig, Vers 24, was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch, en arche, das schreibt ja praktisch, der Brief ist geschrieben so 85, 90 nach Christus, also praktisch schon 2000 Jahre fast her, was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in den Vater und in den Sohn bleiben. Nochmals, gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Die Theologie ist keine offene Wissenschaft, wie die Astronomie. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten mehr zusammengetragen durch die Raumsonde, als all die Jahrtausende in der Geschichte der Menschheit zuvor zusammengenommen. Als ich noch in der Schule saß, lernten wir, es gibt 12 Jupitermonde und 10 Saturnmonde. Ja, das ist doch Schnee von gestern. Inzwischen, ich habe es wieder vergessen, weit über 30 oder noch mehr. Und jetzt hat der Saturn mehr Monde als der Jupiter und so weiter. Der Jupiter hat auch einen Ring und so weiter, wusste man alles vorher nicht. Also nur Randbemerkung. In der Bibel steht im Judasbrief, er soll kämpfen für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Und im 2. Johannesbrief und 3. Johannesbrief, die haben so die Größe eines Papyrus der damaligen Zeit. 2. Johannesbrief, Grundthema Gastfreundschaft gegenüber Irrlehrern. 3. Johannesbrief, Gastfreundschaft gegenüber rechten Lehrern. Und da sagt er in 2. Johannesbrief, wer weitergeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wir haben keine neuen Erkenntnisse. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Die Schrift allein. Hütet euch vor den Leuten, die da mit neuen Eingebungen kommen. Und jetzt das Wichtigste, Kapitel 5. Schaut, nur noch ein Hinweis, wie oft das Wort Wissen im 1. Johannesbrief steht. Kapitel 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Kapitel 5, Vers 15. Kapitel 5, 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Vers 18, wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Und das muss man auch wieder sehen von der griechischen Grammatik her. Da steht für Sündigen das Präsens, das heißt die Dauerform, wer ständig sündigt. Denn er sagt am Beginn seines Briefes, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, betrügen wir uns selber. Und es steht in Kapitel 3, wer sündig ist vom Teufel. Ja, das haut uns ja alle um. Wenn wir das lesen mit unserer Grammatik, wir sind alle vom Teufel, wir haben ja gesündigt. Steht ja vorher, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, dann machen wir Gott zum Lügner und betrügen uns. Nein, da steht eben die Dauerform. Und wenn einer ständig lügt, wenn einer ständig betrügt, wenn einer ständig im Ehebruch lebt, dann stimmt das nicht. Also wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern Gott bewahrt ihn. Kapitel 5, Vers 19, wir wissen, dass wir von Gott sind, die ganze Welt liegt im Argen. Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben für den Wahrhaftigen. Und jetzt Kapitel 5, Vers 13, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit er wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Und damit bündelt man zusammen, denn das, ich kenne ja die wenigsten hier, aber das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr dieses Wissen habt. Ich werde nicht vergessen, liebe Freunde, es war noch mein Autounfall, also 69, und ich wurde dann transferiert von Südbayern, Osterhofen, wo das passiert war, nach Wien ins Krankenhaus. Und ich habe dort einer Frau Zeugnis gegeben, die auch im Krankenhaus war. Ich fragte sie, glauben Sie an Jesus? Ja, das hat damals in Österreich praktisch jeder gesagt. Haben Sie Vergebung Ihrer Sünden, war meine nächste Frage. Und da war es ein Schrei Ihrer Seele, wenn ich das bloß wüsste. Und wenn man denkt, wie viele heute da mit der billigen Gnade das auf die leichte Schulter nehmen, und hier sind Menschen, die sehnen sich danach. Und nochmals, das haben wir schon durchblicken lassen, wenn man einem Moslem sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, dann geht bei ihm der Rollladen runter. Das ist für ihn dieses Scheik, die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Für sie ist die Trinität völlig fleischlich, Gott Vater, Gott Maria, Gott Jesus. Das hängt zusammen mit dem ganzen Synkretismus und so weiter schon der frühen Christenheit oder der Christenheit dann am Ende des 6. Jahrhunderts. Aber wenn man einem Moslem sagt, es gibt Versöhnung, dann hört er zu. Danach sehnt er sich. Für ihn ist Gott kein Thema. Dass Gott existiert, kein Thema. Dass Himmel und Hölle existiert, kein Thema. Das wissen die. Evolution lachen die. Gott ist Schöpfer, das ist denen völlig klar. Könnte man sogar mit denen gemeinsam sozusagen ein Crusade machen, sage ich jetzt scherzhaft, ein Thema Evolution. Und denen würde ich diese Bibelstellen vorlesen. Auch in Tansania traf ich prächtige Katholiken. Haben Sie Vergebung Ihrer Sünden? Wissen Sie das? Ich sage, lesen Sie 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Lesen Sie die Verse 8 bis 13. Bitte, Ihnen aufgeschrieben, komm nach Hause, lies das. Es waren so prächtige Menschen, ich sage es jetzt aus meiner begrenzten Perspektive, ich würde mich riesig freuen, mit denen im Himmel zu sein. Würde mir echt leid tun, jetzt aus meiner Perspektive heraus, ein netter Kerl, dieser eine Typ da in Tansania, und auch was der da geleistet hat, wenn der am Heil vorbei gleitet. Nur weil eben diese katholische Lehre, Rom hat ja erklärt, verflucht ist, wer das sagt, es sei sich seines Heils gewiss. Man darf nach katholischer Lehre nicht Heilsgewissheit haben. Auch der Papst nicht. Müssen alle ins Fegefeuer. So ähnlich wie die Moslems, wo alle in die Hölle müssen. Und Rom hat nie widerrufen. Rom hat sich ja für unfehlbar erklärt. Jetzt schaut, 1. Johannes, Kapitel 5. Vers 9, wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Was ist das Zeugnis der Menschen? Es kann niemand wissen, dass er Vergebung seiner Sünden hat. Es kann niemand wissen, dass er ewiges Leben hat. Es berichtet dieser Bill McCarthy, der da unter Katholiken arbeitet, der war eingeladen zu katholischen Ehepaaren und nach Nettigkeiten, die man zu Beginn ausgetauscht hat, kam man auf die Frage, was geschieht nach dem Tod? Antwort, kann niemand wissen. Hat er gesagt, lesen Sie, 1. Johannes 5. Und jetzt Glaube denkt an Abraham, nicht zu schauen auf sich selber, sondern was geschrieben steht. Das ist der Glaube, der Gott die Ehre gibt. Also wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, nochmals, niemand kann das wissen, so ist Gottes Zeugnis größer. Und worin besteht das? Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Johannes schreibt ja ganz einfach. Er schreibt ja mit dem Sprachschatz seines 6-jährigen Kindes, das Johannesevangelium gilt bei einigen als das schönste Werk der Weltliteratur. Und hier, das ist so eindrücklich und so einfach. Worin besteht das Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn? Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und jetzt, liebe Freunde, wird's brisant. Wahrscheinlich nicht für euch aktuell. Aber gerade, und ich komme ja eben aus dem österreichischen katholischen Hintergrund, hast du ewiges Leben? Ja, das kann man doch nicht wissen. Ja, ich bemühe mich und ich versuche eben gottgefällig zu leben, aber das andere ist ja Anmaßung, das weiß nur Gott und das ist ja Arroganz. Oh, das klingt super bescheiden. Und die Bibel sagt, du machst Gott zum Lügner. Ja, wieso? Jesus hat gesagt, wer mich glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 6, Vers, ist es 47? Wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, hat das ewige Leben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben, wer mich glaubt, wird leben, aber gleich sterbe. Glaubst du an Jesus? Ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Na, was heißt das? Du glaubst Gott nicht, machst ihn zum Lügner. Er hat gesagt, wer mich glaubt, hat das ewige Leben. Du sagst, du glaubst an Jesus, aber sagst mit anderen Worten, Herr Jesus ist ja gut und schön, aber so einfach ist das nun auch nicht und so vertrauenswürdig ist das auch nicht. Du machst Gott zum Lügner. So einfach ist das, wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast und dich Christ nennst. Und es ist unglaublich, was dann die Leute oft meinen, ein Beleg sei, da hatten sie eine Erfahrung oder jetzt reden sie in Zungen oder sie spürten irgendwas und deswegen haben sie ewiges Leben. Ja, worauf gründest du dich? Gründest du dich aufs Wort Gottes oder deine persönliche Erfahrung, der ein sehr schwankender Boden ist oder sein kann? Die können heute so sein und morgen so. Und warum machst du ihn zum Lügner? Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und jetzt kommt's. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Also, er betont das, wiederholt das. Und jetzt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Steht nicht, wer den Taufschein hat oder die Konfirmation. Als ich gläubig wurde, bin ich aus der Kirche ausgetreten, aus dem Evangelischen. Merkte, da steht etwas anderes, als man mir da beigebracht hatte. Und ich weiß noch, wie ich völlig verblüfft war, als ich da las, ein Bischof sah eines Weibes Mann. Ich dachte, Moment, nicht den österreichischen Hintergrund, Zölibat. Das ist womöglich die Luther-Übersetzung, holt mir eine katholische Übersetzung. Ja, da steht auch, ein Bischof sei eines Weibes Mann. Und da haben die Zölibatsdebatte, jetzt haben wir die ganze Missbrauchsdebatte. Und es ist zum Beispiel Tatsache, dass kaum etwas so den sexuellen Missbrauch gefördert hat, wie die Ohrenbeichte und das Zölibat. Und als die katholische Inquisition in Barcelona im Mittelalter aufgefordert hat, dass alle Priester, die den Frauen in den Beichtstellen unzüchtige Anträge gemacht haben, gemeldet werden sollen, mussten sie diesen Befehl sofort einstellen, denn sie hätten mehr als 90% ihrer Priesterschaft auf dem Scheiterhaufen verbrennen müssen. Denn durch dieses Zölibat, das ja völlig widernatürlich ist, und das sind dann oft junge Männer, und dann kommen natürlich diese Fantasien, und dann fragen sie die jungen Frauen, ja, hast du gesündigt? Dann haben sie sich das ausschmücken lassen und so weiter. Wohin geht dann die Fantasie? Und die Bibel sagt, was lieblich ist, was schön, was wahrhaftig ist, etwa eine Tugend, dem sollen wir nachdenken. Naja, und jetzt gerade wieder letzte Meldung, Cassinius College, Jesuiten College, sexueller Missbrauch. Wen wundert's? Also mich nicht. Da kommen ja noch ganz andere Dinge ans Licht, an den Tag, an dem Gott ausgehen wird, von seinem Ort heimzusuchen, die Bosheit der Bewohner der Erde, wie der Prophet Jesaja sagt. Was meint ihr, was da ans Licht kommt? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also die Bibel hat diese Zweiteilung. Hat diese Schwarz-Weiß-Einteilung? Das ist natürlich nicht aktuell im Zuge des Pluralismus. Und jetzt steht, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und liebe Freunde, dass dahinter mehr steht. Der erzählte dieser Bill McCarthy, wo er da eingeladen war und diese katholischen Ehepaare da waren, die waren interessiert an geistlichen Dingen, die haben ihren Glauben ernst genommen, aber sie merkten, es erfüllt uns nicht, es muss mehr geben. Und da hörten sie von diesem Mann, der Abend unter Katholiken war eingeladen, waren gleich 4 Ehepaare da und man kam zu sprechen, wie ich vorhin schon erwähnte, auf dieses Thema Heilsgewissheit und dann bat er diese Lehrerin zu lesen, 1. Johannes 5, Vers 13. Lehrerin, vernünftige Frau, bewährte Frau, im Beruf stehend und so weiter. Und dann begann sie zu lesen, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Da hat er gesagt, geben Sie mir die Bibel. Schaute hinein, gab sie zurück, lesen Sie es noch einmal. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Sagt, lesen Sie es noch einmal. Er hat 4-mal gelesen und hat dieses Wort, damit ihr wisset, dieses Et, nicht gesehen. Da geht es um mehr. Das war nicht irgendwie ein psychotischer Typ. Das war eine vernünftige Frau, Lehrerin, die konnte nur wirklich lesen. Und da ist eine Verblendung. Und das ist eigentlich das allergrößte Geschenk. Und damit möchte ich mich verabschieden, dass wir alle wissen, dass wir ewiges Leben haben. Denn dann werden wir uns wiedersehen. Nicht unbedingt in dieser sichtbaren Welt, aber auf jeden Fall in der Ewigkeit. Und ich schließe ab mit noch einem weiteren Bibelstelle, wo davon Wissen die Rede ist. Kennen wir das 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird. Paulus sagt, wir wissen, Eudamen, 2. Korinther 5, 1. Und irgendwann wird sie mal zerbrechen, auch wenn sie noch gut laufen mag. Bei einigen weniger gut, bei anderen merkt man schon so die Abbruchgeräusche. Mancher ist noch in jugendlicher Kraft und so weiter. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Glaubst du das? Ich glaube das. Und wir wissen, und das wünsche ich euch von Herzen, diese Gewissheit. Ich bitte noch zum Abschluss. Herr Jesus, es ist eigentlich so einfach, wenn durch deine Gnade wir dem vertrauen dürfen, was du gesagt hast. Du kannst nicht lügen und es steht hier so einfach da, ein Haus ewig von Gott gemacht, nicht mit irdischen Händen. Und es wird einmal dieser Lauf hier auf Erden zu Ende sein. Wir wissen nicht wann, du weißt es. Du bist der Anfang und das Ende, die Gegenwart und die Zukunft. Du bist unsere Hoffnung. Herr, ich bitte dich für meine Zuhörer, du kennst die Herzen. Du kannst es geben, Herr, dass jeder diese Gewissheit hat, dass wir uns wieder treffen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Nicht, weil wir das verdient haben, aber weil du alles getan hast, weil du uns Gottlose rechtfertigst. Hab Dank für dieses wunderbare Evangelium. Hab Dank, dass du, der heilige Gott, einen Weg gefunden hast, verlorene Sünder mit dir zu versöhnen, in deine Gegenwart zu bringen, zu rechtfertigen, ja sogar vollkommen und heilig zu machen. Alles nicht in uns, sondern alles in dir. Dir sei Dank, du treuer Herr. Amen. Ja, dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Erholt euch jetzt gut. Habt jetzt Gelegenheit, euch gut von mir zu erholen. Und Gottes Segen und vor allen Dingen das von Herzen, Gewissheit der Vergebung. Und der Essay-Test, die Nagelprobe, kommt am Sterbelager. Ja, wahrscheinlich steht der Genosko. Also Moment, Vertrauen ist gut. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage. 1. Johannes 5. Nee, nicht 5. 2. Welcher Vers war das? Vers 14. Da gab es eine. Und dann. Und Vater, Ignokate, von Genosko, kennen oder erkennen. Nur im Substantiv, da gibt es Gnosis und Epignosis, aber wird oft synonym, so wie es an Kenntnis und Erkenntnis. Also wo Petrus schreibt, im 2. Petrusbrief 16 Mal das Wort Erkenntnis, Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, da steht Epignosis, Epignosis. Aber hier steht nicht Epignosko, sondern Ginosko. Also da steht der Aorist. Ignokate, ihr kennet den.
Und in 13 war schon Ginosko.
13, Graf von Patras, den ihr kennen. Nein, das ist nicht Ignokate, das ist perfekt, das ist nicht der Aorist. Also perfekt. Und perfekt heißt etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist und jetzt noch anhält. Also ihr kennet den, habt den erkannt, der von Anfang ist, ab Achis. Ja? Also das wäre dann eine Art Wortglauberei. Ich erzähle hier noch etwas. Ich habe offiziell schon Schluss gemacht. Das erzählte mir der in Brasilien ein mennonitisch-deutschstämmiger Pastor, Peter Unruh. Und in Brasilien kann er sich diesen Namen leisten. Und er ist auch ein blendender Seelsorger. Also der kann sich diesen Namen leisten. Ich wäre über so einen Namen nicht so glücklich, Randbemerkung. Und da erzählte er wie von einer Prostituierten, die hatte AIDS. Und die Ärzte haben ihr eröffnet, sie wird sterben. Er hat keine. Und dann war die Gemeinde gespalten. Ein Teil sagte, das ist so schmutzig, damit haben wir nichts zu tun. Und der andere Teil sagte, ja, ihr Christen, freut euch eures Heils. Es war in Curitiba, Südbrasilien. Und lasst die anderen verrecken. Und dann hat dieser Peter Unruh, hat sie besucht. Und sie wollte geheilt werden. Wenn man das brasilianische Fernsehen einschaltet, dort jede Menge christliche Fernsehsender, die Igreja Universal, die Reino de Deo und so weiter. Und da geht es nur um Heilung, um Wohlstand, um Erfolg und Exorzismen und so weiter. Das ist das, was sie kennen. Christus macht dich gesund, immer glücklich, immer erfolgreich, immer reich. Ich war mal in so einem Gottesdienst von dieser Igreja Universal in Rio. Da ging es nur ums Geld. Also es sagte dann eine Reporterin, die Bibel dient diesen Leuten nur, das muss man leider so sagen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu nehmen. Und da könnte man heulen, weil das sind ja oft Analphabeten und Ahnungslose und die werden sicher für die Wahrheit empfänglich, sie werden da glatt angelogen. Also sie wollte von ihm geheilt werden. Er sagte, du wirst sterben, hat sie ihn rausgeschmissen. Die musste dann wieder ins Krankenhaus, die Ärzte sagten, können Sarg bestellen, gibt keine Hoffnung mehr. Da hat sie ihn gerufen. Und da haben sie sich mehrere Stunden unterhalten und sie muss das Evangelium verstanden haben. Sie wird zuerst gesagt haben, ja, ich habe doch alles getan, was Gott verboten hat. Kann Gott mir vergeben? Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Oder womöglich wird er gesagt haben, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr. Wenn ein Mensch erkennt, dass er verloren ist, der ist ja schon halb gerettet. Und sie muss erkannt haben, dass das, was immer auch geschehen mag, sein mag, das Blut Jesu reinigt von allem. Und hat ihr Herz dem Herrn ausgeschüttet und ausgeliefert. Und weil er Pasteur ist, Pastor, durfte in die Intensivstation. Und als er dahin kam, um sie danach zu besuchen, haben die anderen Frauen sofort gerufen, die anderen sechs Frauen, was hast du mit der Marilla gemacht? Die ist total verändert. Sie lebte dann noch ein paar Wochen, drei oder sechs Wochen. Und als sie starb, haben die Ärzte diesen Peter Unruh angerufen und haben gesagt, wir haben noch nie einen AIDS-Patienten so sterben sehen. Wir möchten sie kennenlernen. Was haben sie mit dieser Frau gemacht? Und diese Marilla sagte zu den Ärzten, macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe zu dem guten Hirten, er wartet mit ausgebreiteten Armen auf mich, ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. Und da waren die sprachlos. Das hatten die noch nie erlebt. Die haben vielleicht erlebt, wie sie jemand verflucht hat, weil die Ärzte ihnen nicht mehr helfen konnten. Und da ist jemand vom Tode gezeichnet, der buchstäblich sein Totenhemd anhat und sagt, macht euch um mich keine Sorgen, ich bete für euch. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wenn ich mein Totenhemd anhabe, wenn es mit mir mal zu Ende geht, werde ich dann sagen, macht euch um mich keine Sorgen? Werde ich dann so sagen, ich weiß, ich dieses himmlische ewige Haus habe? Aber das ist schon ein Zeugnis. Ich wünsche euch das von Herzen, mich eingeschlossen, diese Gewissheit. Gut, jetzt habe ich das noch angefügt. Hier könnt ihr mich noch buchstäblich erleichtern, aber ihr habt sowieso schon brav euch bedient. Es gibt so bestimmte Bücher, die ich auch nicht. Die meisten Schützen ihrer Geschwister.